Hallo und Servus, hier ist 4% der Fondfibel Podcast mit Stefan Preuß und mir, Tobias Caro. Stefan Preuß und ich, wir zwei sind die Köpfe hinter fondfibel.de, der Fondsanlageplattform für Stiftungen. Und in 4% unserem Fondfibel Podcast schauen wir auf die Plattform, was hat sich Neues getan. Und wir schauen auch ein bisschen in die Szene rein, was die Themen sind, die sie umtreiben. Und lieber Stefan, wir haben uns hier zusammengesetzt nach unserer Stiftungswiesn, die war gestern. Und wir hatten dort zwei Stiftungsvorstände zu Gast, nämlich Michael Dittrich von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und Michael Sukow von der Sukow-Stiftung. Die beiden haben über Klimawandel gesprochen, die beiden haben uns den anderen Gedanken mit auf den Weg gegeben. Was hast denn du für dich mitgenommen? Schön, dass wir wieder sprechen bei 4% in unserem Fondfibel-Podcast.
Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Sehr schöne Veranstaltung gestern, gerade auch mit dem Impuls. Sehr beeindruckend, wie der Herr Sukow nun im fortgeschrittenen Alter immer noch die allerhöchsten Sorgen um die Umwelt und vor allen Dingen um die junge Generation gezeigt hat. Ich habe für mich mitgenommen, dass man als Stiftung, und das waren ja, zeigte sich auch in vielen Fragen, die ja dann kamen, diese Gesprächsrunde, dass man als Stiftung, auch wenn man gar nicht in diesem Umweltbereich im Stiftungszweck tätig ist, dass man dennoch auch diese Umweltnachhaltigkeitsthemen ging in der Hauptsache um Klimawandel und es wurde hingewiesen auf Biodiversität als das eigentlich nächste wirklich große und wichtige Thema. Dass man auch da durch die Kapitalanlage, und das hat ja der Dittrich schön ausgeführt, dass man da viel bewirken kann, wenn man darauf setzt, dass man in direkte Anlagen geht. Das hat er ja sehr gut vorgestellt. Na klar, nicht jeder hat solche hohen Summen zur Verfügung wie die Bundesstiftung, aber es hat sich gezeigt in dem Vortrag, er hat da gesprochen, ein sehr großer Teil, 250 Millionen Euro, haben die direkt in Green Bonds. Und das ist in der Tat wirklich nachhaltiges Investieren. Wir hatten das ja auf der, in unserem Blog ja auch schon mehrfach thematisiert. Nachhaltig und wirklich mit Impact investiert man ja nicht dadurch, dass man die eine oder andere Aktie kauft, wo sich das Unternehmen mehr oder weniger nachhaltig beweist. Das wechselt ja nur im Hintergrund die Aktie, den Besitzer, aber es kommt kein frisches Kapital für direkte nachhaltige Investitionen. Das ist bei den Green Bonds anders. Deshalb hatten wir da schon zwei, drei Artikel drüber und gestern wurde das nochmal deutlich in den Ausführungen vom Herrn Dittrich. Ja, man kann direkt eine Anleihe, eine grüne Anleihe zeichnen, die ein bestimmtes Projekt, Erhalt eines Naturschutzgebietes, Renaturierung von Flächen, Wiederbewässerung von Mooren, was natürlich auch dem Herrn Sukow sehr wichtig ist, er ist ja als Moorpapst sozusagen, und dass man da eben als Stiftung sehr viel machen kann, auch wenn das eigentliche Stiftungsziel gar nicht im Umweltbereich liegt, aber einfach die Kapitalanlage noch mehr auf diese direkten Investitionen in Green Bonds, in erneuerbare Energie, in Photovoltaik, in Wasserkraftwerke und so weiter zu setzen. Das ist das, was mir gestern so hängen geblieben ist und fand sehr ermutigend, dass ja sehr viele Leute gesagt haben, ja, da müssen wir noch viel, viel mehr auch bei den Organisationen wie dem Bundesverband Deutscher Stiftungen und so viel mehr den Vorschlag vorbringen oder, um das Wort zu vermeiden, da Druck zu machen, dass man da einfach als Stiftungen, als Stiftungsvertreter deutlich, mit deutlich breiterer Brust vorangehen sollte und dahin, um das sozusagen, um da ein bisschen in diese Richtung Druck zu machen, dann kann dieser Sektor noch viel mehr bewirken als in diesen vielen verschiedenen Zielen, die verfolgt werden.
Und ich weiß nicht, wie du siehst, ich fand es gestern total spannend, die beiden kennen sich ja seit über 30 Jahren. Der Michael Sukow hat den Michael Dittrich auch vorgeschlagen, damals für die Gremien, als die Deutsche Bundesstiftung Umwelt errichtet wurde. Es braucht schon aber auch diese Köpfe. Also ich brauche diese, sagen wir mal, Frontrunner, die auch für diese Themen nach vorne rennen. Also Michael Dittrich ist für nachhaltige Kapitalanlage, glaube ich, einer der ersten Ansprechpartner, der auch in den Nachhaltigkeitsbeiräten der Bundesregierung inzwischen mit drin sitzt. Michael Zucker ist einer, wo ich jetzt sage, also den kennt man jetzt seit so vielen Jahren, Jahrzehnten schon mit seinem Moor-Thema Sukkonauten. Über das Thema hätte ich gerne mit ihm noch gesprochen. Also wo er dann praktisch ein Sukko-Camp mehr oder weniger macht und dann Reservate bereist, um dort zu erklären, was da das Tolle ist, was da das Unique ist. Was er auch über die Mongolei erzählt hat, letztes Steppenland, letztes Steppengebiet oder letzte Steppenschutzzone, wo wir in Europa, in Deutschland,
mit Nomadenkulturen.
Genau, mit Nomadenkulturen. Und wir haben ihn ja auch so ein bisschen gefragt, ob wir genug oder zu wenig machen und ob es denn reicht, wenn es Deutschland alleine macht. Ich fand auch, dass er das ganz deutlich bejaht hat. Fand ich für mich schon, also er hat gesagt, viele schauen auf Deutschland, viele orientieren sich an dem, was Deutschland macht und würden dann hinterhergehen. Also ich will das jetzt für mich gar nicht bewerten, aber vom Gefühl her guckt die Welt schon auf Deutschland, aber also dass wir noch Vorbild sind, gerade beim Thema Nachhaltigkeit, also ich weiß nicht, wie du siehst, aber also da habe ich so ein bisschen mein Problem mit der Aussage gehabt an der Stelle.
Ich denke, dass man vom Ausland her auch schon sehr genau hinschaut, weil Deutschland ja immer sehr Vorland ist. Mir kam gestern dieser Kaiser-Satz, als ich das gehört habe, dass Deutschland dahin vorangehen soll. Es gab ja früher diesen Satz vom Kaiser Wilhelm, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja. Das kam mir so. Das ist richtig, dass wir als mit einem sehr hohen Verschmutzungsgrad, trotz aller Fortschritte ja immer noch, jetzt nicht Entwicklungsländern sagen können, jetzt spart ihr aber mal ordentlich CO2 ein. Das ist ja dieses Thema dahinter, das geht nicht. Aber richtig ist natürlich, dass von außen auch gesehen wird, dass hier viel passiert, dass es immer noch German Engineering viel bewirken kann. Und wenn die sehen, jetzt bei den Projekten, die er da genannt hat, in Asien, in Afrika, in Südamerika, dass hier im Prinzip genauso gemacht wird mit Windparks oder mit den verschiedenen Technologien, die es da gibt, gerade Tiefengeothermie zur Stromerzeugung ist ja jetzt eins der nächsten Themen. Wenn Sie sehen, dass das hier gemacht wird, dann folgen Sie dem natürlich wesentlich einfacher, vor allen Dingen, wenn es dann über Stiftungen oder über den Entwicklungshilfe-Etat da eben auch Zuschüsse gibt. Ich denke mal, es war so gemeint. Was mich persönlich beeindruckt hat, war, dass er so eine gewisse Verzweiflung hat durchklingen lassen oder sagte, er sei verzweifelt gewesen, dass ihn aber gerade die jungen Leute, die sich einsetzen, Hoffnung geben. Und das muss man hier, Stiftungswiesen ist ja nun mal in Bayern und das muss man ganz deutlich sagen, und das wurde ja gestern auch deutlich gesagt, im Moment sind, glaube ich, jetzt während der IAA 27 von den als Klimakaoten bezeichneten jungen Menschen hier in Vorsorgehaft. Und das finde ich, das ist ein riesiger Skandal. Das ist ein riesiger Skandal für mich. Das war gut zu hören, dass das der Herr Sukko auch so sieht als Nachhaltigkeitsinstanz. Wer das Umwelturteil des Bundesverfassungsgerichts gelesen hat, der und sich wirklich damit auseinandersetzt, fragt sich natürlich, wie kann das sein, dass 27 junge Leute, die sich auf eine Fahrbahn kleben, in Vorsorgehaft genommen werden, aber die Bundesminister des Verkehrs, die seit mittlerweile Jahrzehnten weitgehend untätig sind und durch Unterlassung den Klimawandel befördern und hier die Autos feiern, dass die juristisch nicht belangt werden. Mhm. Das ist etwas, was Herr Sukko ja eben nicht versteht und das ist auch etwas, was ich auch nicht verstehe. Das ist allerdings dann eine Sache, das muss auf anderer Seite oder auf anderer Ebene geklärt werden, wird auch bestimmt geklärt werden. Sollte trotzdem keine Stiftung davon abhalten, in nachhaltige Dinge vermehrt noch zu investieren, möglichst im direkten Weg. Ja.
Und da hat der Michael Dittrich ja zwei, drei wirklich gute Ideen auch mitgebracht. Und was ich spannend fand, er hat auch so ein bisschen natürlich mal ausgeführt, wo das eigentlich angefangen hat. Wie es angefangen hat und wie dann der Weg war der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in eine nachhaltige Kapitalanlage. Und er hat gesagt, eigentlich sind wir nicht fertig. Eigentlich entwickelt sich das immer und immer, immer wieder weiter. Es kommen neue Möglichkeiten dazu, sagen wir mal, Klimawandel affin, gemäß, getreu zu investieren. Das fand ich interessant für mich zu hören. Bringt mich auch so ein bisschen auf unser zweites Thema in dem Podcast. Wir wollen noch ein bisschen sprechen über Neuzugänge im Club der 25 auf fondsfibel.de. Das sind Dividendenfonds, weil er hat schon auch deutlich darauf abgestellt. Natürlich, wir haben das eine Thema, dem wir dienen müssen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Ausgaben zu bestreiten. Also die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ist ja eine der ausgabenstärksten Stiftungen. Und ohne Dittrich, hat der Soko dann zum Beispiel gesagt, würde es wahrscheinlich dieses Ausgabenvolumen, was heute da ist, nicht geben. Also ohne dieses professionelle Agieren auf der Kapitalanlageseite. Also er weiß schon um das Thema Ausschüttung, um das Thema ordentlicher Ertrag. Er weiß, dass da letzten Endes die Schaffenskraft der Stiftung dranhängt. Und deswegen haben wir uns auch auf fondsfibel.de entschieden, dass wir in diesen Zeiten jetzt, wo du neulich in deinem Artikel geschrieben hast, Dividende könnte jetzt in diesen Zeiten eine ziemlich gute Idee sein, haben wir uns für zwei Dividendenaktienfonds entschieden. Einmal eine globale Variante, einmal eine europäische Variante. Ich will jetzt gar nicht fragen, warum, aber vielleicht reden wir einfach noch ein bisschen drüber, warum jetzt die beiden oder dass die beiden Fonds auf der Plattform sind.
Natürlich, wenn wir hier sozusagen die Werbetrommel für nachhaltige Anlagen und eben direkt nachhaltige Anlagen wie Green Bonds und so weiter rühren, dann heißt das natürlich nicht, dass man überwiegend oder zu zwei Dritteln oder auch nur zur Hälfte in diese Sachen investieren sollte, sondern man sollte sie ins Blickfeld nehmen und einen gewissen Teil. Da, weil das hat der Herr Dittrich ja auch gesagt, sie haben natürlich dabei auch in neue Dinge wie Ladesäulen oder andere Sachen investiert, wo bei Weitem nicht die versprochenen Renditen erzielt werden.
Wohlgemerkt auch über Fondsvehikel, ne? Also ja, da hat er auch so ein bisschen reinblicken lassen.
Ja. Und deshalb ist natürlich, wie in jedem Podcast, muss das ja kommen, Diversifikation. Diversifikation. Und jetzt im aktuell gibt es ja so einen kleinen Hype, Nvidia oder wie immer diese Aktie ausgesprochen wird. Ist der Hype, hat sich so und so vielfacht und alle sprechen von künstlicher Intelligenz. Kann man natürlich einen gewissen Teil mitmachen, aber strategisch betrachtet sind aus unserer Sicht Dividendenfonds im Moment sehr aussichtsreich. Das hat mehrere Gründe. Ersten Grund, den ich nennen möchte, ist, wenn man den Wirtschaftszyklus und den Dividendenzyklus übereinander legt, dann zeigt sich, dass nach Krisen und ich nenne mal jetzt nach Covid und diesen ganzen Sachen, das war schon eine Krise, haben und dann zusammen mit dem Zinsanstieg war schon Krise vielleicht, aber zumindest deutliche Erschütterung auf dem Kapitalmarkt. Wenn man das also übereinander legt, dann sieht man, dass eben nach Krisen immer sehr gute Chancen für Dividenden bestehen. Und nach der Finanzkrise 2008, 2009 beispielsweise stiegen die Dividenden pro Aktie jährlich um 7%. Und nach den Dividendenrückgängen in der Pandemie sind wir jetzt in einem, unserer Meinung nach, neuen Dividendenzyklus. Und man kann eigentlich in den kommenden 5 Jahren so zwischen 5% und 7% Dividendenwachstum erwarten.
Und das sieht man auch jetzt schon in Anfängen, ne? Also so die ersten Zuckungen gibt es jetzt schon herum.
Das liegt daran, dass während der Pandemie oder eben wie in allen Krisenzeiten die Unternehmen das Geld zusammenhalten und eine unterdurchschnittliche Dividendensteigerung eigentlich dabei herauskommt. Es ist so, dass nach, ich meine, da kann man jetzt viele Statistiken heranziehen, aber im Schnitt ist es wohl so, dass die Ausschüttungsquote derzeit zwischen 35% und 38% nur liegt. Und man kann sich ja ausrechnen, jetzt bei diesen großen Dividendenzahlern, wenn die auf 45 oder auf gesunde 50% anheben, was das für ein starkes Dividendenwachstum dann bedeutet. An diesen Zahlen sieht man auch, natürlich kriege ich auch jetzt mittlerweile einen guten Zins bei den Anleihen, aber ich habe diesen Zins einmal festgelegt und habe keine Inflationssicherung. Und bei den Dividendentiteln habe ich halt eben diese eingebaute Inflationssicherung, weil die Gewinne der Unternehmen steigen ja mit der Inflation einfach. Also wenn jetzt ein Unternehmen Umsatz- und Gewinnsteigerung von 5% vermeldet, dann liegt das ja nicht daran, dass das Unternehmen so gut gewirtschaftet hat, sondern einfach nur an der Inflation. Muss man sich immer genauer angucken, aber es ist natürlich so. Und das ist etwas, was unserer Meinung nach Ein sehr guter Grund ist, neben den immer noch stark vertretenen oder wieder jetzt en vogue gewordenen Anleihefonds, eben auch Dividendenfonds aufzunehmen. Wir haben uns entschieden für den JP Morgan Fonds, der investiert global mit Schwerpunkt USA und mischt dann europäische und asiatische Dividendentitel bei, oder den Fonds von Metzler, European Dividend, sind beides Artikel 8 Fonds, und der Metzler sagt, Europa ist halt, hat halt den größten, einfach den, die größte Affinität zu Dividenden, die Unternehmen. Da ist dann Wachstum, ist in USA einfach anders verankert im Denken der Leute an der Börse, und hat diesen europäischen Fokus mit im Moment einer Übergewichtung auf Frankreich zum Beispiel, weil dort haben sie halt diese ganzen Luxushersteller, diese Französischen, die machen riesige Gewinne und haben sehr gute Dividenden. Wobei man natürlich jetzt bei der Zusammenstellung eines Dividendenportfolios nicht nur drauf gucken kann, ja, wer zahlt denn gerade die höchsten Dividendenrenditen, weil das würde nicht zu wahnsinnig viel führen, weil das ist ja nicht gesagt, dass das in 2 Jahren dann auch noch so ist. Und da muss man natürlich auch gut abstaffeln, dass man die überschnittlich gut bezahlen, aber auch die jetzt vielleicht eine Wachstumsphase hinter sich haben, bislang erst wenig bezahlt haben und dann im Verdacht stehen, jetzt in den nächsten Jahren die Dividende dann wirklich kontinuierlich und deutlich zu steigern, die muss man natürlich drin haben. Und klar kann man auch den einen oder anderen sehr hohen Zahler beimischen, wobei aber professionelle Fondsmanager sofort aufmerksam werden, wenn auf Dauer mehr als 60% oder 70% ausgeschüttet wird. Da leidet dann einfach das Geschäft zu sehr, da ist zu wenig Geld für Investitionen über. Das sind dann auch keine Unternehmen, die man lange oder langfristig im Portfolio haben wollen. Deshalb sind wir für Dividendenfonds im Moment positiv eingestellt. Natürlich kann sich eine Stiftung, wenn sie das will, auch 3 oder 4 oder 5 einzelne Aktien rausnehmen. Aber das hat ja immer ist ja immer sehr risikobehaftet. Deshalb raten wir halt eben hier zu 2 Fonds. Einmal global, einmal europäisch, ist dann auch wieder innerhalb dieser Klasse diversifiziert, und das passt dann.
Was mich ein bisschen zu der Frage bringt, ist, glaube ich, auch so ein bisschen die letzte Frage. Wenn ich jetzt als Stiftung sage, ich habe ein klassisches Mischfondsportfolio, das haben ja tatsächlich viele, dann macht es doch eigentlich total Sinn, weil auch diese klassischen, sehr klassischen Stiftungsfonds häufig auch nur mit 2,5-3% nach Hause gehen. Okay. Eigentlich macht es sehr viel Sinn, jetzt da auch einen Switch vorzunehmen, also den einen oder anderen vielleicht rauszunehmen und dafür in so eine Dividendenstrategie zu investieren, oder? Weil da kann ich ja für mich schon ableiten, dass da unter Umständen also das Dividenden- oder das Ausschüttungsniveau auf jeden Fall mal auf dem Niveau bleibt.
Nee, das ist sogar, er steigt. Es gibt natürlich so einen Vorbehalt, dass man so Dividendentitel sind ja gerade bei Tech-Investoren, das ist so die alte sterbende Wirtschaft, investiert man da rein. Ne? Und das ist etwas, was meiner Meinung nach nicht zutrifft, weil wer hat denn am meisten von diesem Hype neuer Markt, so 99, 2000 und dann in der Folge, als das sozusagen das Internet erstmal richtig kommerzialisiert wurde mit den Shops, mit den automatisierten Einkäufen, mit diesen ganzen Sachen. Ja, wer hat denn davon am meisten profitiert? Das sind nicht die relativ kleinen Internethäuser gewesen, die dann eh alle aufgekauft worden sind von den großen Anbietern, sondern das sind eben die Automobilhersteller, die großen Handelsketten, die großen Konglomerate, die halt diese Effizienzsteigerungen und die das alles haben nutzen können und damit ihre Margen ausgeweitet haben oder ihre Zukunftsfähigkeit verbessert haben. Und genau das Gleiche haben wir jetzt auch von der KI oder von diesem maschinellen Lernen und dieses Spracherkennungswissen von diesen verschiedenen Anbietern. Davon profitieren ja wieder die großen Häuser und die großen Aktien, halt eben die mit den seit 100 Jahren funktionierenden Geschäftsmodell. Die können durch KI ihre Profitabilität weiter erhöhen, können in neue Geschäftsfelder vorstoßen und ihr ganzes Geschäftsmodell abrunden. Natürlich wird das ein oder andere kleine Tech-Unternehmen, das genau in der richtigen Nische ist, sich verzehn, verzwanzig, verdreißigfachen. Das kann man ja mit einem Tech-Fonds oder mit einem Momentum-Fonds, kann man das ja abdecken, kann man ja auch machen, aber auf lange Sicht, und Stiftungen sollten oder denken und sollten ja langfristig denken, auf lange Sicht profitieren halt eben die großen Unternehmen von diesen Effizienzvorteilen am meisten, weil da geht es ja auch um riesige Summen. Und wenn ich von bei 100 Milliarden Umsatz halt 10% locker dazu machen kann, sind das ja ganz andere Summen, als wenn sich ein kleines Tech-Unternehmen halt eben verdoppelt oder verdreifacht. Und deshalb dieses Hauptargument, oh, man ist da in sterbenden Wirtschaftszweigen unterwegs, das kann ich gar nicht nachvollziehen.
Wie immer Klartext von dir, lieber Stefan. Sehr schön, dass wir mal reingeschaut haben auf unseren Club der 25, beziehungsweise auf unsere Neuzugänge im Club der 25 auf fondfibel.de. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass du gestern bei uns bei der Stiftungswiesen warst. Für mich war das auch, wie du hast vorhin das Wort inspirierend verwendet, für mich war es auch tatsächlich inspirierend, die beiden mal so zusammen gesehen zu haben, mit ihnen dann auch im Nachgang noch mal kurz ein bisschen zu sprechen. Hat Spaß gemacht, dass du da warst und jetzt auch, dass wir in 4% noch mal sprechen durften. Danke dir.
Sehr gerne. Wir freuen uns dann auf die nächste Stiftungswiesen. Wie wir gestern gelernt haben, ist es jetzt schon Tradition in Bayern.
Dass, ab nächstes Jahr ist es Brauchtum. Ab nächstes Jahr ist Brauchtum. Brauchtum
dann, genau. Und merken sich dann schon mal so den Termin vor, kurz vor der richtigen großen Wiesen.
Sehr schön, das machen wir. Immer eine Woche vor der richtigen Wiesen ist am Freitag Stiftungswiesen ab 16 Uhr. Können Sie schon mal grob im Kalender einplanen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf fondfibel.de. Danke Stefan Preuß, unserem Redaktionsleiter auf fondfibel.de, dass wir für 4% nochmal sprechen konnten. Ja, und wenn Sie sich zu Fonds informieren wollen, wenn Sie vielleicht mal durch den Fondfibel-Ratgeber stöbern wollen oder mal die Fondfibel-Ausschüttungsdatenbank studieren wollen, einfach mal reinschauen, www.fondfibel.de, werden Sie mit Sicherheit schlauer rund um die Voranlage Ihrer Stiftung.